Die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und Europa sind auf einem Tiefpunkt angelangt. Der Grund ist US-Präsident Donald Trump. Der zerschlägt alte Partnerschaften rigoros. Was für ihn zählt, ist vor allem eines, nämlich America First. In Deutschland und Europa schaut man sich daher nach neuen internationalen Handelspartnern um. Wer davon profitieren könnte und was das für die Beziehung mit den USA bedeutet, darüber sprechen wir heute in diesem Podcast.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Ich bin Philipp Eins. Bei mir in Berlin, regional sozusagen, aber mit einem internationalen Blick, ist Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, wir haben es vielleicht noch im Hinterkopf, der Auftritt von US-Außenminister Marco Rubio auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Der war nicht so ganz geschmeidig, hätte auch schlimmer kommen können, ne? Aber man hat doch gemerkt, da ist eine politische Ehe doch ziemlich zerrüttet und liegt in Trümmern. Also Europa und die USA, die sind sich fremd geworden. Wie geht's weiter mit den beiden?
Ja, ist eine interessante Frage und man kriegt ja auch jeden Tag neue Nachrichten. Also die Rede von Marco Rubio in München wurde ja mit einer gewissen Erleichterung aufgenommen und die Erleichterung war so groß, dass es sogar Standing Ovations gab. Das war im Nachhinein auch etwas kritischer kommentiert, weil das Weltbild, was dort vermittelt wurde, war schon eins, wo man zumindest einige Fragezeichen dran setzen kann, ob man das wirklich so teilt. Und das ist eine, ja, teilweise weltanschauliche Differenz, die sich daraus ergibt. Aber im ganz konkreten Handeln, im handelspolitischen, schlägt sich das dann auch nieder in der Politik, die die USA verfolgen. Wir haben eben diese Zollpolitik, die sehr stark vorangetrieben wird mit dem Ziel, letztlich die USA zu reindustrialisieren und letztlich dann auch über Handelsdeals vorteilhafte Deals abzuschließen, die den USA große Auslandsmärkte eröffnen gleichzeitig. Das ist etwas, wo wir Antworten drauf finden müssen und diese Antworten zu geben, ist gar nicht so einfach.
Mhm. Du hast gerade schon einmal die verschiedenen Ebenen aufgemacht, einmal die politische Dimension, ja, also man ist sich politisch fremd, aber auch wirtschaftlich gibt es ja Auswirkungen dieser, ja, ich sag's mal, Entzweiung zwischen diesen beiden doch ehemals engen Partnern. Was bedeutet das Ganze jetzt für die deutsche und die europäische Wirtschaft?
Ja, die USA sind ein ganz wichtiger Handelspartner für ganz große Teile der industriellen Produktion. Also außerhalb Europas sind eben die USA für viele wie Maschinen, Automobile, aber auch Pharmazeutika eben der wichtigste Absatzmarkt. Und wenn sich da die Schranken schließen, dann wird es schwieriger, von Europa aus den US-Markt zu erreichen. Das senkt letztlich die Attraktivität des Investitionsstandortes Europa, weil man das von hier aus erreichbare Marktvolumen reduziert. Und das ist entscheidend für die Unternehmen, wo sie auch am Ende investieren. Also die Frage, finde ich einen großen Absatzmarkt für meine Produkte und wie gut kann ich ihn erreichen? Diese Antwort muss positiv gegeben werden. Dann ist ein Investitionsstandort attraktiv. So, das hat sich jetzt verändert. Also wir sehen, dass die Zölle eingeführt wurden. Jetzt wurden sie wieder kassiert, auch vom obersten Gericht in den USA. Aber gleich danach wurde gesagt, na, dann machen wir es halt auf einer anderen Grundlage und dann kommen die Zölle eben auf anderem Wege wieder zurück. Das ist etwas, was zumindest erstmal Verunsicherung schürt. Also die Frage, investiere ich hier überhaupt, wird zurückgestellt. Und in der Konsequenz wird es eher dazu führen, dass die Unternehmen sagen, gut, gerade wenn der US-Markt so groß ist, dann gehen wir tendenziell eher in die USA und produzieren dort für die USA und von dort aus in die Welt und in Europa dann eben weniger.
Ja, die Verunsicherung, die ist spürbar, ne? Gerade auch bei diesen jetzt neu angekündigten Zöllen von 15%, weiß ja niemand so richtig, kommen die jetzt nochmal on top auf die mit der EU bereits vereinbarte Lösung oder, ne, ersetzt das die Lösung? Also es ist völlig unklar und keiner weiß so richtig, wie es weitergeht.
Ja, diese Lösung wurde ja eben auf anderen Grundlagen gefunden. Also die Europäische Union hat auf Grundlage der vorherigen Ankündigung von Zöllen gehandelt. Jetzt wurde gesagt, das gilt so nicht, das darf so nicht gemacht werden. Das stärkt letztlich die Institutionen in den USA und in der Konsequenz dann auch letztlich das internationale Handelsrecht. Aber Die Reaktion ist halt interessant zu beobachten. Man sieht, dass sofort nach einem anderen Grund gesucht und gefunden wird, ein anderer Weg gefunden wird, Zölle einzuführen. Und man weiß aber an der Stelle wieder nicht, wie lange hält das. Da wird das eben gesagt, das geht jetzt hier maximal für 150 Tage. Danach müssen wieder neue Wege gefunden werden, die Zölle rechtssicher dann einzuführen. Also all das tut dem überhaupt nicht gut, den Handelsbeziehungen. Und das zerstört Vertrauen zwischen diesen Wirtschaftsbereichen.
Und dann wird eben auch klar, die EU und Deutschland, die brauchen neue Partnerschaften weltweit, gerade weil die Unsicherheit so groß ist. Zwei Handelsabkommen, die wurden gerade schon geschlossen seitens der EU. Und welche das sind, das hören wir uns mal im Überblick an.
Nach fast 20 Jahren Verhandlungen haben die EU und Indien ein historisches Freihandelsabkommen geschlossen. Es schafft eine Freihandelszone mit fast 2 Milliarden Menschen und sieht vor, Zölle auf knapp 97% der EU-Warenausfuhren nach Indien abzuschaffen oder zu senken. Besonders die deutsche Autoindustrie, der Maschinenbau und die Chemieindustrie sollen profitieren. Die Zölle auf Autos werden schrittweise von bis zu 110% auf 10% reduziert. Für Autoteile sollen sie in 5 bis 10 Jahren vollständig entfallen. Die EU hofft, ihre Exporte nach Indien bis 2032 zu verdoppeln und neue Arbeitsplätze in beiden Regionen zu schaffen. Auch ein Abkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten, Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay, wurde kürzlich nach 25 Jahren Verhandlungen unterzeichnet. Es zielt ebenfalls auf den schrittweisen Abbau von Zöllen und die Erleichterung des Handels ab. Von sinkenden Zöllen könnten auch hier die europäische Autoindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau sowie die Chemie- und Pharmaindustrie profitieren. Die EU erhofft sich stabilere Handelsbeziehungen und neue Absatzmärkte. Allerdings gibt es Kritik, vor allem aus dem Agrarsektor, der Wettbewerbsnachteile durch günstige Importe befürchtet.
Also neue Handelsabkommen mit Indien und den Mercosur-Staaten. Retten die jetzt die europäische Wirtschaft, wenn es wirklich zum Bruch mit den USA kommt?
Die USA sind so groß, die kann man ganz kurzfristig nicht durch andere Handelspartnerschaften 1:1 ersetzen. Das ist klar. Aber was diese Abkommen zeigen, ist der Weg, wie man sich eben diversifizierter aufstellt. Und Indien ist ein riesengroßes Land, in der Bevölkerungszahl enorm. Und dort gibt es einen auch Willen zum Aufstieg, also zum wirtschaftlichen Aufstieg. Also man wird dort in Indien immer wohlhabender, die Bevölkerung ist groß, damit steigen auch die Bedarfe an Industriegütern, auch an Gesundheitsleistungen. Also all das sind eigentlich gute Zutaten für eine prosperierende Handelsbeziehung. Insofern guckt man da auf große Märkte, interessante Märkte, die im Entstehen sind. Und dasselbe gilt auch für Süd- und Lateinamerika. Auch dort gibt es eben Länder, die sich noch entwickeln können und wo Wachstum durchaus zu erwarten ist. Und mit diesen Ländern dann zu sprechen und zu gucken, ob man da nicht die Handelsbarrieren reduziert, ist genau der Weg, den wir brauchen, um uns eben weniger abhängig von einem großen oder zwei großen Märkten zu machen. Insofern richtiger Weg. Die Passfähigkeit der Exportstrukturen Deutschlands muss man nochmal prüfen.
Du sagst schon, ja, es ist ein richtiger Weg, aber so kurzfristig ist es eben kein Ersatz. Da sind die USA zu mächtig, die US-Wirtschaft ist zu groß, als dass das einfach so Indien und auch Lateinamerika wuppen könnte. Langfristig aber, gerade dadurch, dass eben Menschen dort auch wohlhabender werden, mehr einkaufen, mehr konsumieren, könnte das auch durchaus interessant werden oder auch interessanter.
Ja, klar. Also genau das ist ja der Weg. Und die zweite Erkenntnis, die wir ja auch aus den letzten Jahrzehnten haben, ist, dass natürlich die Länder und Ländergruppen, die sich geöffnet haben, potenziell auch stärker wachsen als diejenigen, die sich eben dem Welthandel verschließen. Insofern liegen da Chancen auf beiden Seiten. Also einerseits für die europäische Industrie, dort die hochwertigen Güter abzusetzen, die wir ja herstellen. Und andererseits eben auch für die Länder, die eben die EU auch als Absatzmarkt sehen dort oder die Industrien, die dort eben Potenziale in der EU sehen, sich auch besser zu entwickeln, weil natürlich auch dann die Güter den Weg leichter in die europäischen Handelsketten finden. Also das ist ein Win-Win. Im Ergebnis wird das die Dynamik auf beiden Seiten durchaus erhöhen und über die mittlere Frist wird man sich dann an der Stelle im Handel diverser aufstellen und damit weniger anfällig sein.
Nun haben wir es gerade gehört, es wurden 20, 25 Jahre sogar verhandelt. Plötzlich ging dann alles ganz schnell. Wurden da ein paar Leute doch nervös, gerade mit Blick auf die USA?
Ja, ich glaube, das hat nochmal einen Abschlussdruck erhöht und das ist etwas, was nicht zustande gekommen wäre, bin ich mir ganz sicher, wenn nicht seitens der Vereinigten Staaten ein solcher Druck aufgebaut worden wäre. Insofern hat man da jetzt Lösungen finden müssen und sollen und dann führt das eben dazu, dass man sich an bestimmten Stellen vielleicht kompromissbereiter gibt. Wir sehen aber auch, dass das nicht ohne Kontroversen ist. Also die Handelsabkommen wurden jetzt erstmal ausverhandelt. Sie müssen aber noch ratifiziert werden und da ist in Europa traditionell dann doch der ein oder andere Widerstand, der sich ergibt. Der landwirtschaftliche Sektor wurde gerade schon erwähnt. Das sind Dinge, wo üblicherweise immer die Konflikte entstehen. Und sich natürlich die europäische Landwirtschaft da bedroht sieht, weil sie natürlich aus diesen ja dann doch noch stärker agrarisch geprägten Regionen ja zumindest mal einer neuen Konkurrenz ausgesetzt sind.
Ja, wie es damit weitergeht, da schauen wir später nochmal etwas genauer hin. Zunächst aber kommen wir nochmal zu den Handelsabkommen. Du hast es schon erwähnt, es muss auch passen. Also sowohl die EU als auch die neuen Partnerschaften, die müssen zueinander finden und auch die Exporte müssen passen. Und das habt ihr euch im neuen Economic Policy Brief etwas genauer angeschaut, nämlich den Partner Similarity Index, PSI. Der misst, wie gut die Exportstruktur Deutschlands zur Importstruktur eines Partnerlandes passt. Wie ist das dann nun mit Mercosur und bei Indien? Was habt ihr rausgefunden?
Ja, das sind Länder, die sind erstmal große Märkte, also Mercosur und auch Indien bevölkerungsmäßig sehr groß. Indien ein Mehrfaches der Europäischen Union. Mercosur kommt nahe, naja, zwei Drittel von der Bevölkerungszahl an das heran, was die EU auch zu bieten hat. Also insgesamt erstmal große Räume. Das für sich genommen ist mit Chancen verbunden. Aber die Frage ist eben, passen die Exporte, die man aus Deutschland, aus Europa versendet, auch zu dem, was dort importiert wird? Und da gibt es noch Lücken. Ne? Also anders formuliert, es gibt durchaus noch Chancen, die Exporttätigkeit oder die Passgenauigkeit der eigenen Exporte dorthin zu verbessern. Aber wenn man die Passigkeit anschaut, das ist so ein bisschen der Vergleich, was exportiert ein Land auf der einen Seite, was sind die Spezialisierungen, die Deutschland beispielsweise im Bereich Automotive ganz stark hat und was sind die Güter, die ein anderes Land importiert und aus der Welt kauft, ne? Und wie gut kommt das zusammen? Da sieht man, dass die Länder zwar unterdurchschnittlich gut passen, aber wir uns immer weiter annähern. Und das ist eben die gute Nachricht. Und das ist diese Geschichte der Industrialisierung, des steigenden Wohlstands auch in diesen Ländern und Regionen, wo dann eben auch wirklich hochwertigere Güter nachgefragt werden, die wir in Europa produzieren. Deswegen sind das immer interessanter werdende Absatzmärkte.
Vielleicht können wir es noch etwas konkreter machen. Habt ihr angeschaut, wo genau es gut passt, auch in welchen Branchen und wo vielleicht noch nicht so richtig?
Also die Automobilbereiche sind tendenziell in der Vergangenheit passig gewesen. Da tut sich jetzt allerdings technologisch ein bisschen was. Das heißt, da muss man mal schauen, wie sich da die Passgenauigkeit weiter ergibt. Wir sind im Maschinenbau relativ gut, ne? Also der Maschinenbau ist immer der Ausrüster der Industrie. Und wenn ein Land sich dann auf den Weg macht, wie Indien, eben den industriellen Sektor sehr viel stärker in den Vordergrund zu stellen, dann wird tendenziell mehr von dem nachgefragt, was eben diese Ausrüstungen sind. Bedeutet, man hat da durchaus Chancen, gerade auch in diesem Bereich Exportmärkte wirklich dazu zu gewinnen. Wir haben uns dann auch angeschaut, was so mit chemischen Grundstoffen und so weiter verbunden ist. Da sind die Länder selbst sehr stark auch in der eigenen Versorgung. Also sie produzieren viele Dinge, die sie dann auch selber nachfragen, auch in eigener Herstellung. Da hat man dann vielleicht nicht unbedingt die ganz großen Möglichkeiten. Aber es gibt eben Bereiche, wo man sagen kann, gut, da reinzugehen macht jetzt total Sinn, gerade wenn es diese Industrialisierungstendenzen gibt.
Das war jetzt ja so auch die Exportstrukturen in Deutschland, die du beschrieben hast. Also wo passen deutsche Produkte gut nach Indien oder in die Mercosur-Staaten? Wie ist es denn andersrum? Also Handelsbeziehungen sind ja immer auch ein Geben und Nehmen. Wo passen Produkte aus Indien gut in die EU oder nach Deutschland?
Ja, wir haben einige Dinge, die eben die indische Wirtschaft auch ganz gut herstellen kann. Ich greife jetzt vielleicht so ein bisschen vor. Das sind beispielsweise Generika, also die große Menge wichtiger in der Grundversorgung benötigter Wirkstoffe und Präparate. Da ist die indische Industrie sehr, sehr leistungsfähig und ist auch mittlerweile in den höheren Technologiefeldern, auch in der Biotechnologie, ganz gut angekommen. Das heißt, das sind Dinge, die uns in der Grundversorgung dann auch etwas stärker machen, wenn wir da gute Handelspartnerschaften pflegen und da das vor allen Dingen auch über Handelsabkommen absichern können. Das sind Dinge, die man beispielsweise aus Indien sehr gut beziehen kann. Wir reden jetzt viel über den Warenverkehr, aber auch im Bereich der Dienstleistungen ist natürlich auch was zu gewinnen, auch für die indische Wirtschaft, die mittlerweile auch viele Dienstleistungen erbringt. Gab jetzt eine interessante Meldung, dass ein großes Chemieunternehmen aus Deutschland seine gesamten Services nach Indien verlagert. Also das, was man üblicherweise in den Hauptquartieren der großen Unternehmen dann tut, wird auch internationalisiert und eben als Dienstleistung zur Verfügung gestellt. Also man kann da in unterschiedlichen Bereichen gewinnen. Und da sind Indien, sind aber auch die Mercosur-Länder durchaus interessante Handelspartner. Vielleicht bei Mercosur mit einem größeren Fokus auch auf Rohstoffen und auch auf dem Bereich der seltenen Erden, wo wir ja Abhängigkeiten haben. Also da kann man dann einiges für die Europäische Union dazu gewinnen.
Nun erleben wir es ja gerade auch bei den USA, dass Handelsbeziehungen immer auch eine politische Stabilität brauchen und auch eine Rechtssicherheit. Wie sieht es da aus mit den neuen Partnerschaften?
Wir haben also einerseits dann natürlich einen Rechtsrahmen, der dann gilt. Das macht die ganze Geschichte verlässlich. Und wenn wir uns da die Hand geben und sagen, wir möchten Partner sein, dann gibt es zumindest den Willen, dass man sich da vielleicht auch mal ein bisschen dran hält. Ja, das ist eben genau die Situation, die man mit den USA jetzt momentan so ein bisschen in Frage stellt. Das heißt, man gibt dem Ganzen einen Rahmen, in dessen Rahmen dann gehandelt werden kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es stärkt am Ende auch die Institutionen, die den Welthandel insgesamt absichern sollen. Also die Welthandelsorganisation beispielsweise, wenn das regelkonform ist und alle sagen, Mensch, das gilt für uns, dann ist das insgesamt auch nochmal eine Stärkung dieser Institutionen, die wir eigentlich brauchen als exportorientierte Nation.
Ein ganz zentraler Punkt dieser Handelsabkommen sind ja Zollsenkung oder sogar komplett Abschaffung. Welche Zollsenkungen sind da für deutsche Unternehmen besonders relevant? Wo schielt man da besonders drauf?
Ja, du hast ja einleitend gesagt, dass Automobile natürlich nach wie vor ein wichtiger Exportmarkt oder Exportbereich sind für die deutsche Wirtschaft. Auch Autoteile, all das, was man hier eben in sehr großer Spezialisierung herstellen kann, sind sehr hohe Zölle darauf. Und die abzusenken, wird für diesen Bereich erstmal unmittelbar die Möglichkeit geben, die Exporttätigkeit auszuweiten. Das ist gut, auch gerade wenn man das auch auf Autoteile ausweitet, dann eröffnet das eben auch für Indien beispielsweise die Perspektive, dass man sich da nochmal eine eigene industrielle Wertschöpfung aufbauen kann, weil man gute Vorleistungsbezüge hat. Also das sind Dinge, die sicherlich dann zu den Gewinnerthemen werden. Maschinenbau haben wir auch schon erwähnt. All das sind Sachen, die jetzt gebraucht werden dort. Und das macht insgesamt die Ausfuhren günstiger und damit eben attraktiver für die Handelspartner, das dann auch zu kaufen.
Nun hast du schon erwähnt, gerade das Mercosur-Abkommen, das ist nicht ohne Kritik. Das EU-Parlament hat Widerstand geleistet. Ja, also es muss jetzt nochmal in die Revision, in die Prüfung durch den Europäischen Gerichtshof, bevor es eben ratifiziert werden kann. Nichtsdestotrotz, es kann vorläufig in Kraft treten. Die Agrarwirtschaft, die europäische, die befürchtet Wettbewerbsnachteile durch zu viele günstige Importe. Haben die recht?
Ja, sie haben einen Wettbewerb, der sich daraus ergibt. Und gerade der Agrarsektor ist ja in Europa einer, der sich da unter schwierigen Bedingungen halten muss. Also Landwirtschaft in Regionen zu betreiben, die Hochlohnsektoren sind, ist immer sehr, sehr schwierig. Und dann ist es natürlich für ein lateinamerikanisches Land vielleicht etwas günstiger, bestimmte Dinge dann eben herzustellen, zu produzieren, zu kultivieren und hierher auszuführen. Das macht Konkurrenz und das nimmt natürlich den Landwirten hier in gewisser Weise den Raum. Wir haben aber auch Alternativen. Also auch die Landwirtschaft ist ja nicht ohne jede Alternative. Und man kann sich ja auch da auf beispielsweise die Energieproduktion verstärkt konzentrieren. Also es gibt ja immer noch mal Wege, den Boden und all das, was einem so an Ressourcen zur Verfügung steht, neu zu nutzen. So, und das ist das, was so eine Handelspartnerschaft dann eben auch anschiebt. Auch ein gewisser Innovationsdruck in den Bereichen, wo man zusätzliche Konkurrenz bekommt. Das ist gewollt. Da steigt die Produktivität, da steigt dann eben auch die Notwendigkeit, sich zu verändern und die Dinge noch mal besser einzusetzen, die einem zur Verfügung stehen.
Haben die Kritikerinnen und Kritiker nicht aber auch einen Punkt, wenn sie sagen, naja, machen wir uns da nicht auch abhängig von der gerade Nahrungsmittelversorgung aus beispielsweise Südamerika, also ein ganzer Kontinent, der sich selbst irgendwann vielleicht gar nicht mehr versorgen kann, ist ja auch eine Gefahr.
Ja, wir haben immer wenn wir über Spezialisierung sprechen, immer das Thema, dass wir natürlich mit einer eigenen Spezialisierung, also das Konzentrieren mit den eigenen Ressourcen, das herzustellen, was man besonders gut kann, gleichzeitig auch die Breite in der Produktion etwas verliert. Und das bedeutet immer, es gibt Raum für andere, die Herstellung zu übernehmen. Das ist das, was der Ökonom als komparativer Kostenvorteil beschreibt. Das heißt, jede Region hat an einer Stelle Spezialisierungsgewinne und kann die realisieren. Und die gibt es nur dann, wenn man handelt. So, die Voraussetzung dafür, dass das dann eine stabile Versorgung bleibt, ist, dass die Rahmenbedingungen stehen und dass man sich eben nicht den Gashahn abdreht oder in anderer Weise auf den Füßen steht. Die Sicherheit muss man jetzt wahrscheinlich anders einpreisen, als man das vielleicht vor 10, 15 Jahren gemacht hätte. Insofern muss man Resilienz dann so ein bisschen als so eine Art Versicherungsprämie denken. Wie viel ist man bereit, hier am Standort dann noch zusätzlich vorzuhalten? Und wie groß lässt man dann Abhängigkeiten zu einzelnen Ländern werden? Das Zweite, was ich in dem Zusammenhang auch immer noch mal erwähne, es geht ja auch um Gegenseitigkeit. Also eine Abhängigkeit wird in den Augenblicken schwierig, wo es eben einseitige Abhängigkeiten sind. Und wenn man Handelsbeziehungen stark macht in beide Richtungen, dann ist ja auch die Handelspartnerschaft eine, die auf Stabilität erstmal ausgerichtet ist. Das ist diese Grundidee der Europäischen Union. Wir wollten eigentlich einen großen Wirtschaftsraum schaffen, der eben gleichzeitig auch diesen gesamten Kontinent befriedet. Und das gleiche Prinzip wenden wir natürlich auch international an.
Könnte das ganze Abkommen denn jetzt nochmal kippen durch die Prüfung des Europäischen Gerichtshofs oder meinst du, das kommt durch?
Also ich gehe davon aus, dass diese rechtliche Prüfung positiv sein wird. Das ist im Übrigen auch ein übliches Verfahren in Europa. Es ist eben nicht so, dass es jetzt mal ausnahmsweise gemacht wurde, sondern eigentlich werden alle Handelsabkommen, die man beschließt oder unterzeichnen möchte, auch einer rechtlichen Prüfung unterzogen und dann endgültig ratifiziert. Das kam jetzt zu einer, sagen wir mal, Unzeit, dass das Parlament eben gesagt hat, diesen Schritt wollen wir in diesem Fall auch gehen, weil man eben gesagt hat, es wäre symbolisch sehr wichtig gewesen, gegenüber auch den anderen Partnern, die man so in der Welt hat, zu sagen, wir sind handlungsfähig. Das ist etwas, sagen wir mal, in die Hose gegangen und da hätte man sich eine etwas größere Konsequenz gewünscht. So.
Die gute Nachricht an der Stelle ist, es soll ja auch nicht bei diesen beiden Partnerschaften bleiben, sondern die EU sucht, man könnte fast sagen, fieberhaft nach weiteren Partnerschaften. Besonders interessant sind die Mitglieder eines Wirtschaftsbundes, den wir hier nochmal kurz vorstellen wollen.
Die EU bereitet derzeit eine engere Anbindung an das Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, kurz CPTPP, vor. Dahinter verbirgt sich eines der größten regionalen Freihandelsabkommen der Welt. Es umfasst derzeit 12 Mitgliedstaaten, die etwa 15% der globalen Wirtschaftsleistung repräsentieren. Darunter sind mit Japan, Kanada, Mexiko, Australien und Vietnam einige der dynamischsten Volkswirtschaften der Welt. Zwar ist die EU kein Mitglied dieses Pakts, doch gibt es intensive bilaterale Beziehungen und Annäherungen, die den Marktzugang für europäische Exporteure verbessern können. Die CPTPP-Länder zeichnen sich durch hohe Nachfrage nach Hightech-Gütern aus, Segmente, in denen deutsche Unternehmen traditionell stark sind.
Also eine hohe Nachfrage nach Hightech. Ist die CPTPP aus diesem Grund auch für die EU so interessant?
Ja, genau. Also das ist etwas, wo man viel gewinnen kann. Da passen die Exportstrukturen tatsächlich auch zu dem, was nachgefragt wird. Insofern macht das sehr viel Sinn, sich an diesen Ländern oder in dieser Ländergruppe nochmal näher anzugliedern. Wir haben natürlich schon mit einzelnen Partnern dort intensive Handelsbeziehungen, aber gerade mit Blick auf Vietnam zum Beispiel sind die Dinge noch ausbaufähig und sich da eben zu nähern, ist ein sehr, sehr guter Weg.
Das heißt, auch der Partner Similarity Index, den ihr jetzt gerade untersucht habt, der sieht da eine große Passung vor?
Genau, das würde ganz gut zueinander finden und man hat da eben ja schon bestandene Volkswirtschaften, in Anführungsstrichen wirklich industrialisierte Volkswirtschaften, aber gleichzeitig immer auch noch welche, die sehr dynamisch sind und wo noch viel Aufholpotenzial ist. Und das zu nutzen, da auch vielleicht die politischen Nähe noch mal stärker herauszuarbeiten. Ich denke da auch an die Rede zum Beispiel des kanadischen Premierministers in Davos. Der hat ja auch sehr klar gesagt, man sucht eben andere Handelswege und Handelspartnerschaften. Das ist etwas, was man nutzen kann.
Ich habe mich halt gefragt bei der Recherche, warum tritt die EU nicht einfach dem Abkommen bei? Also Großbritannien ist ja auch nachgezogen seit 2023. Sind die nun auch Mitglied?
Ja, also man kann sich natürlich direkt einem Regelwerk unterwerfen, aber die EU selbst ist ja ein komplexes Geflecht an auch unterschiedlichen Regeln, Verträgen und bestimmten Anforderungen, die nicht immer 100% zu dem passen, was die anderen sich dann vereinbart haben. Das heißt, man würde, wenn man diesem Abkommen einfach beitritt, auch in gewisser Weise seine eigenen Standards verändern und dem direkt anpassen. Das möchte man eben nicht. Deswegen ist es sinnvoll, da nochmal zu verhandeln. Das fällt einem Land wie Großbritannien deutlich leichter. Das ist ein einzelner Staat, der kann das tun. Da gab es auch eben einen gewissen Druck nach dem Austritt aus der Europäischen Union, sich anderen Märkten weiter zu öffnen. Die haben einen Standard und eine Perspektive auf die Werte und das alles, was man hat. In Europa sind es eben 27. Da hat man dann eben etwas breitere Diskussionen und muss eben verschiedene Konsense mitdenken, die man da auch gefunden hat.
Sind denn da Verhandlungen wirklich schon im Gange oder handelt es sich jetzt erstmal um politische Absichtserklärungen, dass man sich da annähert?
Ja, es geht schon über die Absichtserklärung hinaus. Also mit einzelnen Ländern wurde zumindest schon gesprochen und mit dieser Ländergruppe insgesamt kann man natürlich dann auch mal ins Gespräch gehen. Also da tut sich was, da ist Bewegung drin und wenn man sich so die Dynamik auch anschaut, dann ist die EU an dieser Stelle so ein bisschen aufgewacht. Ne? Und die EU als die Vertretung der europäischen Länder in Handelsfragen kommt hier eben schneller voran, als wir das vor einigen Jahren noch eigentlich immer gesehen haben.
Jetzt hast du gerade schon Vietnam hervorgehoben als Teil dieser Gruppe, dass da eine sehr dynamische Wirtschaft ist, die man beobachtet, die auch ganz gut zur EU passen könnte. Gibt es da noch weitere mögliche Handelsabkommen oder eben Partnerschaften, die in Aussicht sind, gerade auch in Südostasien?
Ja, also es gibt da verschiedene Partner, die interessant sind, neben Vietnam auch Thailand beispielsweise. Auch da sieht man sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung, das passt, da gibt es viel aufholen und viel Nachfrage möglicherweise auch nach den Exportschlagern der deutschen Wirtschaft. Wir haben aber auch schon wirklich die großen etablierten Industrieländer in der Region, mit denen man auch Handel nochmal intensivieren kann. Also da geht es um Korea, da geht es um Japan. Das sind Länder, die auch technologisch viele Dinge mit uns teilen, die an manchen Stellen auch als Technologiepartner sehr viel interessanter sind. Auch da muss man sich ja aufstellen und die Frage beantworten, neben der Handelsfrage, wie kann man eigentlich auch Technologieführerschaft weiterentwickeln?
Deutschland und Europa orientieren sich neu in der Welt. Und lass uns doch mal zum Schluss schauen, was das wieder für die Pharmabranche bedeutet. Denn die ist in besonders hohem Maße mit den USA verbandelt.
Die deutsche und europäische Pharmabranche ist extrem stark mit den USA verbunden. Etwa ein Viertel aller deutschen Pharmaexporte geht in die USA. Das ist eine deutlich höhere Abhängigkeit als in anderen Schlüsselbranchen wie Chemie oder Maschinenbau. Der US-Markt ist damit der mit Abstand wichtigste Absatzmarkt für die deutsche Pharmaindustrie, mit einem Exportvolumen von rund 27 Milliarden Euro pro Jahr. Neue Abkommen mit Indien, Mercosur oder eine engere Anbindung an den CPTPP könnten alternative Absatzmärkte erschließen und die Abhängigkeit von den USA verringern. Besonders Indien bietet als wachsender Pharmamarkt und Produktionsstandort große Chancen. Etwa durch den Abbau von Zöllen auf europäische Medikamente und erleichterten Technologietransfer. Die USA bleiben aber aufgrund ihrer Marktgröße, Innovationskraft und regulatorischen Standards kurz- bis mittelfristig unverzichtbar.
Ja, da haben wir es wieder, die USA und die EU, die sind zumindest in der Pharmabranche besonders eng verbunden, also eine fast schon unverzichtbare Abhängigkeit. Muss das aber immer so bleiben?
Ja, es ist zumindest wünschenswert, dass diese Partnerschaft fortgesetzt wird und da, denke ich, haben alle auch Interesse daran. Also da gerade diesen Forschungs-Innovationsverbund auch am Leben zu halten, den Austausch da zu haben, ist total wichtig. Die Produktion und Versorgung mit gerade mit innovativen Therapien auf beiden Seiten des Atlantik hängt schon auch von den Exporten des jeweils anderen sehr stark ab. Also neben der Frage, was exportieren wir eigentlich in die USA, ist genau genau die andere Frage auch zu stellen, was importieren wir eigentlich von dort? Also insofern, wir profitieren von dieser Arbeitsteilung. Nichtsdestotrotz macht es auch Sinn, sich an der Stelle nochmal zu überlegen, gibt es noch Möglichkeiten, das auszuweiten und global zu vertiefen, zu diversifizieren? Das reduziert Versorgungsrisiken, da kann man dann eben beispielsweise mit Indien neue Partnerschaften suchen und finden, die unsere Versorgungssicherheit stärken und auch die Wertschöpfungsketten global nochmal stärken und anders aufstellen.
Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ne, gerade bei Generika, bei der Produktion von Generika ist Indien stark, also da gibt es auch mögliche Handelsverschränkungen. Wo noch?
Ja, es sind auch in den Mercosur-Ländern durchaus noch Potenziale da, eben gerade diesen Pharmamarkt stärker zu entwickeln. Das hat aber dann unterschiedliche institutionelle Bedingungen, die da Voraussetzungen dafür sind. Gerade für Arzneimittel muss eben auch ein Patentschutz gelten und anerkannt werden. Und das sind Dinge, die noch zumindest bislang ein großes Hindernis waren, weil man eben diesen Patentschutz in diesen Regionen nicht so eng gesehen hat, wie wir das tun. Wenn ein Unternehmen das Risiko eingeht, dass man mit Markteintritt letztlich auch das Patent dort verliert, dann ist das kein attraktiver Markt. Deswegen muss man da schon schauen, dass diese beiden Elemente dann zusammenfinden. Einerseits ein offener Markt und andererseits ein Markt, der anerkennt, wo geistiges Eigentum entstanden ist. Im Übrigen auch für den indischen Pharmasektor eine große Chance. Die sind ja eben gut in der Produktion, aber mittlerweile auch in der Forschung durchaus sehr ambitioniert. Und wenn man eigene Patente irgendwann anmeldet und eigene Entwicklungen eben auch international vermarkten möchte, dann ist man ja genauso darauf angewiesen, dass das die Partnerländer dann genauso sehen wie man selbst.
Ist aber genau wieder der Punkt. Ne? Auch gibt es eine Rechtssicherheit, gibt es einen Patentschutz. Würdest du sagen, dass die Abkommen jetzt, wie sie so verhandelt wurden, also mit Indien, aber auch Mercosur, dass die genau die Sicherheit bieten, auch für die pharmazeutische Industrie?
Ja, da gibt es eben genau diese blinden Flecken. Das ist nicht vollständig ausverhandelt. Da gibt es bestimmte Dinge, die eben nicht klargestellt wurden. Und das ist etwas, was vielleicht im Nachgang durchaus auch nochmal Thema werden kann. Also die Frage, wie halten wir es mit dem Eigentum, die ist nochmal explizit zu klären in beiden Richtungen.
Wie schaut es denn aus durch die erhöhte Konkurrenz? Es kann ja eine Chance sein, aber sind das vielleicht auch Risiken?
Ja, also für die Unternehmen auch in Europa, gerade auch bei Generika, ist es eben eine Frage von Rentabilität von Produktionen. Und wenn es eben in den großen Mengen hergestellt wird, kein Patentschutz mehr gilt, also generisch ist, dann geht es wirklich sehr, sehr stark um Kostenstrukturen. Und diese Kostenstrukturen sind in anderen Ländern günstiger. Deswegen wird eben sehr viel in China und in Indien auch mittlerweile hergestellt, was wir eben als Generika hier konsumieren. Das hat eben diese schon beschriebenen Risiken. Also wenn wir das eben zu stark auf einen Handelspartner konzentrieren und wir mit dem in Konflikt geraten, dann ist das ein Problem. Deswegen ist es richtig, dass man sich eben auch genau in diesen Bereichen überlegt, wie man die europäische Wertschöpfungsstrukturen stärken kann. Auch die können davon profitieren, dass man sich öffnet, weil sie bestimmte Vorleistungen dann von unterschiedlichen Partnern eben auch beziehen können. Also das ist eben auch etwas, was europäische Produktion zumindest teilweise in den Kostenstrukturen verbessern kann.
Sprechen wir vielleicht noch über das Thema Qualitätssicherung. Auch das ist natürlich gerade in der pharmazeutischen Produktion extrem wichtig. Gibt es da Bedenken hinsichtlich der Qualität oder Sicherheit von importierten Pharmazeutika, entweder aus den Mercosur-Staaten oder auch aus Indien?
Also die pharmazeutische Industrie ist komplett durchreguliert. Das heißt von A bis Z, von sozusagen der Herstellung der Wirkstoffe bis hin zu der Lieferwege in die Apotheke hinein, gibt es für alles sehr, sehr hohe Qualitätsstandards, die erfüllt werden müssen, wenn man ein Medikament in Europa in Verkehr bringen möchte. Das sind in vielen Teilen auch weltweit harmonisierte Standards. Also es gibt viele geteilte Qualitätsanforderungen und die Produkte, die eben hier zugelassen sind, die werden in der Regel eben intensiv geprüft in ihrer Herstellung. Da muss man dann Zertifizierungsprozesse unterlaufen, in ihren letztlich Produktions- und Lieferstrukturen, wo eben nachgewiesen werden muss, dass beispielsweise Temperaturen nicht über- oder unterschritten wurden. Und im Ergebnis dann auch in der Verschreibung, wo man dann eben sagen muss, jemand gibt das aus den Händen, der auch weiß, was er tut. Und derjenigen Person, die das dann einnehmen soll, auch sagen kann, wie man es dann zu verwenden hat.
Schauen wir nochmal auf CPTPP, also dieses Wirtschaftsbündnis, wo Australien dazu gehört, Großbritannien, Japan oder auch Vietnam. Habt ihr untersucht, wie dort die Passung ist für die Pharmabranche? Welche Auswirkungen hätte eine engere Anbindung der EU an dieses Bündnis?
Ja, da gibt es eben schon jetzt eine große Passung, weil es eben Industrieländer sind in vielen Bereichen, die eben auch ein gut ausgebautes Gesundheitswesen haben, dementsprechend auch viel von den Innovationen auch nachfragen, die da entwickelt werden. Dort, wo die wirtschaftliche Entwicklung noch nicht so fortgeschritten ist, ist üblicherweise auch die Gesundheitsversorgung noch nicht so weit gediehen. Da gibt es dann eben das Wachstumspotenzial. Sieht man in Indien, sieht man aber auch in südostasiatischen Ländern, dass eben dort die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen deutlich steigt. Und mit einem immer besser ausgebauten Gesundheitswesen wachsen da eben auch die Potenziale für die Pharmabranche.
Könnte man beziffern, auch nur ganz ungefähr, was das für die Pharmabranche bedeutet? Also gerade wenn solche Handelsabkommen geschlossen werden.
Ja, das ist ein bisschen schwierig. Also wir wissen, wie jetzt die momentanen Umsatzstrukturen global sind. Da sind eben die USA mit weit über der Hälfte aller Pharmaumsätze eben der absolut größte Markt. Und die anderen sind jetzt, wenn man die jetzigen Umsatzstrukturen betrachtet, eher unter ferner liefen. Das heißt, wenn man das zugrunde legen würde, ist da jetzt ganz kurzfristig nicht so viel drin. Aber wie gesagt, es geht da um die Perspektive. Es geht eher um die Frage, was ist da eigentlich in 10 Jahren möglich und was kann man dadurch gewinnen?
Neue Perspektiven auf neue Absatzmärkte also für die europäische Wirtschaft und die Pharmabranche. Das war das Thema heute in unserem Podcast Makroskop. Vielen Dank an Dr. Klaus Michelsen, Chefvolkswirt des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Schön, dass du hier warst.
Danke, Philipp.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann hören Sie gerne rein in das Format Microscope. Dort erhalten Sie aktuelle Infos aus der Pharmabranche mit VfA-Forschungssprecher Dr. Rolf Hömke. Hier geht es in 2 Wochen weiter mit meiner Kollegin Franziska Walser und Klaus Michelsen und den News aus der Wirtschaftspolitik, die sich die beiden dann etwas zu Gemüte führen möchten. Machen Sie es gut, mein Name ist Philipp Eins.
Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Microscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.